Momentan ist ja keine Reisezeit. Ich kann kaum noch einmal hingehen. Und trotzdem möchte ich euch eine Reisegeschichte erzählen. Weil es ist mir auch schon so gegangen, wenn es vielen Schweizer im Moment geht, dass sie irgendwo noch im Ausland stranden. Das ist uns passiert, schon vor längerer Zeit einmal in Griechenland. Unser Flug war überbucht und haben gleichzeitig gerade noch gestreikt. Der Flieger, wo wir mit einer Chartergesellschaft unterwegs waren, da hat man nicht so recht gewusst, wo er ist. Und dann sind wir in Athen auf dem Flughafen gestrandet. Riesen Menge Leute und so. Wir haben gewartet und gewartet und gewartet. Beim ersten Mal hat es geheißen, der Flieger geht. Wir sind gegangen, haben wollen einchecken. Dann hat es geheißen, tut uns leid. Wir stehen leider nicht auf der Liste von den Passagieren, die mitkommen. Okay. Haben wir gewartet. Langsam einsam worden auf dem Flughafen. Immer mehr Leute sind gegangen, abgeflogen, wir sind zurückgeblieben. Unsere Leute, die noch mit uns gesehen sind, und wir sind dann wieder rumgegangen. Dann habe ich mit der Not gefragt, wie sieht denn das aus? Können wir jetzt mitfliegen? Wann können wir fliegen? Weil am anderen Tag hätte ich arbeiten müssen. Und nachher, als ich ein bisschen Druck gemacht habe, hat jemand von der Airline gesagt, los, sind wir im Keller runter. Und wenn dann schauen, ob sie auf der Passagierliste stehen, vom nächsten Flug. Und dann bin ich im Keller runter, da in Griechenland, und nach der Stunde sind da so drei so Griechen gehockt, und haben da passt wie Türken, oder? Und haben da gesagt, ja, müssen wir mal schauen, ob du in dieser Liste stehst. Und ich habe da verblättern und blättern und so. Und wir haben nicht drauf gestanden. Dann haben wir wieder den Flug gejagt, bin ich rauf, dann haben wir wieder gewartet. Nachher ist wieder, bin ich wieder an den Schalter gegangen, habe wieder Druck gemacht und nachher hat sie gesagt, okay, der Flieger ist jetzt da, es hat noch drei Notplätze, sie kommen noch mit. Und nachher hat sie uns angewiesen, da mit einem Security-Mann mitzugehen. Dann sind wir zu einer Seitentür raus bei diesem Flughafen zu sehen. Dann ist er so eine Vortransit gekommen, die Seitentür ist aufgegangen. Da war innen ausgehöhlt, völlig, oder? Unsere Gepäckstücke sind innen gelegen, wir haben sie reinhechten, dann sind wir zum Flieger und dort Treppchen auf und innen, Notsitz und heim. Ja, das war so ein Erlebnis gewesen. Und das zeigt eben, ab und zu ist entscheidend, dass du auf der Liste stehst. Zum Beispiel auf der Liste der Fluggäste, aber vielleicht auch auf der Liste der Hochzeitsgäste, dass du kannst dort im Essen dabei bleiben. Oder von den Mitspielern, dass du aufgeboten wirst und nicht nur auf der Ersatzbank sitzen. Oder auf der Liste stehen von den Bewerbungskandidaten, die in der engeren Kreis gehören. Oder von den Firmen, die jetzt in dieser Krisenzeit Unterstützung bekommen. Oder auf der Liste von den Überlebenden. Es kann entscheidend sein, dass man auf der Liste steht von den Menschen, die das Virus überleben, von den Firmen, die die Rezession überleben, von Personen, die einen Unfall überleben oder Leute, die eine geistliche Durststrecke erleben, dass sie das überleben. Ja, glücklich ist, wer auf der Liste der Überlebenden steht. Zum Beispiel auch von der Liste der Überlebenden aus dem Exil in Babylon. Und der Nehemiah hat so eine Liste aufgeschrieben. Und die möchte ich euch jetzt vorlesen. Aus Hoffnung für alle und ich motiviere euch, dass ihr eure Bibel vornehmt und selber mitlesen. Als die Stadtmauer wieder ganz aufgebaut war, ließ ich die Torflügel einsetzen. Dann bestimmte ich einige Männer zu Torwächtern am Tempel und wies den Sängern und Leviten ihren Dienst zu. Zum Befehlshaber über Jerusalem ernannte ich meinen Bruder Hanani und Hanania, den Kommandanten der Festung. Hanania war ein zuverlässiger Mann und ging den anderen in seiner Liebe zu Gott mit gutem Beispiel voran. Ich sagte zu den beiden, die Tore Jerusalems dürfen erst geöffnet werden, wenn die Sonne schon hoch am Himmel steht. Und sie sollen noch vor Sonnenuntergang wieder geschlossen und verriegelt werden. Stellt einige Einwohner Jerusalems als Wachposten auf, die einen zum Schutz der Stadtmauer, die anderen für die Häuser in der Stadt. Jerusalem war sehr groß, doch es lebten erst wenige Menschen dort und die zerstörten Häuser waren noch nicht wieder aufgebaut. Da gab Gott mir in den Sinn, eine Versammlung der führenden Männer und des ganzen Volkes einzuberufen um ein Verzeichnis der Sitten anzulegen. Dabei fand ich die Buchrolle mit dem Verzeichnis der ersten Judäer, die aus der Verbannung zurückgekehrt waren. Darin hieß es, die hier Eingetragenen stammen aus der persischen Provinz Judäa. Nebukadnezar, der König von Babylonien, hatte ihre Vorfahren in sein Land verschleppt. Sie kehrten in Sittenverbänden nach Jerusalem und Judäa zurück, jeder an den Ort, aus dem er ursprünglich war. Sie wurden angeführt von Zerubabel, Jeschua, Nehemia, Azaria, Ramia, Nahamani, Mordechai, Bilcham, Misperet, Bigwai, Rehum und Bana. Es folgt ein Verzeichnis der heimkehrenden Sitten mit der Zahl der zu ihnen gehörenden Männer. 2172 von der Sippe Parosch, 372 von Jeschebatja, 652 von Arach, 2818 von Pahat Moab, sie waren Nachkommen von Jeschua und Joab, 1254 von Elam, 845 von Satu, 760 von Sakkai, 648 von Binui, 628 von Bebai, 2322 von Asgab, 667 von Adikain, 2067 von Bigwai, 655 von Adin, 98 von Atar, 328 von Hashum, 324 von Besai, 112 von Harif, 95 von Gibeon. Aus den Sippen der Priester kehrten zurück 973 Männer mit Familien von der Sippe des Jedai Nachkomme von Jeschua. Von den Tempelsängern aus der Sippe Asaph, von den Wächtern an den Tempeltoren. 138 aus den Sitten, Shalim, Aser, Talmud, Akkus, Hatita und Shobai. Diener Salomos kamen zurück. Die Sitten von Sattai, Soferet, Peruda, Yala, Darkon, Gisel, Shebatja, Hatil, Poreshet, Zebayam, Amon. Insgesamt kehrten 992 Tempeldiener und Nachkommen der Diener Salomos nach Israel zurück. 642 Familien stammten aus den Orten Tel Melach, Tel Hasha, Kern, Adon und Immer. Sie gehörten zu den Sippen Delaya, Tobia, Nekoda, konnten jedoch ihre israelitische Abstammung nicht nachweisen. Insgesamt kehrten 42.360 Israeliten in ihre Heimat zurück. Dazu kamen 7.337 Sklaven und Sklavinnen und 245 Sänger und Sängerinnen. Ja, jetzt frage ich euch, seid ihr schon eingeschlafen? Ja, ich habe ja die Liste sogar noch gekürzt. Tatsächlich. Und man fragt sich doch, ja, wie kommt denn darauf, so eine langweilige Liste vorzulesen, an so einem speziellen Morgen mit Livestream? Oder man fragt sich vielleicht, wie ist denn überhaupt der Nehemia darauf gekommen, so eine langweilige Liste zu erstellen und da überhaupt in diesem Buch noch zu publizieren? Es ist ja so, dass eben Gott dem Nehemia einen Auftrag gegeben hat, eine Volkszählung durchzuführen. Eine Zählung, wo er eine Liste aufgestellt hat mit den Leuten, die überlebt haben. Die Gefangenschaft überlebt haben, die Knechtschaft überlebt haben, die Ausbeutung, Armut, der Hunger und die Entbehrungen vom Exil überlebt haben. Und es ist ja wirklich bemerkenswert. Unmittelbar nachdem die Stadtmauer fertig war und obwohl die Häuser in der Stadt noch nicht geflickt sind, und noch bevor man ein Fest gemacht hat und die Stadtmauer eingeweiht hat, gibt Gott dem Nehemia einen Auftrag, eine Liste zu erstellen von Überlebenden. Und man fragt sich doch, warum hat es denn nicht Wichtiges zu tun in dem Jerusalem? Zum Beispiel eben die Häuser aufbauen, damit die Leute in die Wärme kommen. Oder Strassen ausbauen. Oder Brunnen graben. Oder Leitungen verlegen. Aber Gott gibt dem Nehemia den Auftrag, eine Versammlung einzuberufen und eine Liste von Menschen zu erstellen. Und ich glaube, mit dieser Liste hat eben Gott dem Nehemia auch den Auftrag gegeben, ein Zeichen zu setzen. Und das Zeichen, das vermittelt eine Botschaft, nämlich die Botschaft, es geht um Menschen. Beim Wiederaufbau von Jerusalem ist es um Menschen gegangen. Es ist nicht um Stadttor gegangen, um Mauerabschnitte, um Verteidigungsanlagen, um Wohnhäuser, um Paläste oder um Lagerhäuser. Es ist um Menschen gegangen. Denn es geht Gott um Menschen. Es geht Gott um uns Menschen. Es geht Gott um dich und mich. Und unsere Familienangehörige, unsere Freunde, unsere Nachbarn, unsere Arbeitskollegen und Mitarbeiter. Und wenn wir die Vision haben, die hinten dran steht, miteinander, füreinander, Kirche für alle sein, dann geht es uns eben auch um Menschen. Wenn es füreinander und miteinander ist, dann geht es eben um einen Dani, um einen René, um Elisabeth, um Hans, um Margret, um Peter. Es geht um Menschen. Und wenn wir Kirche für alle sein wollen, dann geht es um Menschen in unserem Dorf, in unserer Nachbarschaft, in unserer Region, und in unserem Land. Wenn wir unsere Vision leben wollen, dann geht es um Menschen. Es geht darum, dass Menschen Liebe, Annahme und Vergebung erleben. Dass sie Wertschätzung erfahren können. Dass ihnen Gerechtigkeit widerfährt. Dass sie in Freiheit geführt werden können. Dass sie in eine lebendige Beziehung mit Jesus Christus finden. Dass sie in der Nachfolge von Jesus können reifen und persönlich wachsen. Es geht darum, dass Menschen ihre Gaben entfalten und aufblühen oder dass der Friede Gottes ihr Leben durchdringen tut. Es geht darum, dass Menschen am Schluss im Himmel auf der Liste von den Überlebenden stehen. Bei allem, was wir machen, geht es um Menschen. Es geht nicht um perfekte Strategien, ausgezielte Programme oder packende Werbung und importante Gebäude. Es geht um Menschen. Und das bedeutet aber nicht, dass man keine Strategie müsste haben. Oder dass Programme völlig unwichtig sind oder Werbung irrelevant und Gebäude überflüssig. All das sind wichtige Hilfsmittel. Und das sieht man ja auch in der Geschichte von Nehemia. Die Geschichte von Nehemia, die handelt ja vom Wiederaufbau von Jerusalem. Vom Aufbau vom Tempel, Reparatur von der Stadtbau, Ausbau von der Wehranlagen, Einsetzung von der Stadttor, wie in diesem Kapitel am Anfang, Wiederaufbau von den Wohnhäusern, es geht um Gebäude. Aber im Kern von der Geschichte von Nehemia und vom Wiederaufbau von Jerusalem, da geht es um Menschen. Es geht darum, dass Menschen durch einen Wiederaufbau von Jerusalem und von der Stadtmauer Schutz bekommen. Dass sie wieder eine Heimat haben. Dass sie eine Grundlage haben zum Leben. Dass sie sich können als Gottes Volk versammeln und gemeinsam Gott arbeiten. Beim ganzen Wiederaufbau von Jerusalem geht es um Menschen. Und wenn wir unsere Vision umsetzen wollen, geht es auch um Menschen. Aber das bedeutet nicht, um beim Thema vom Buch, vom Nehemia zu bleiben, dass Räume von einer Gemeinde völlig unbedeutend wären. Das ist nicht so. Ein Gebäude ermöglicht, dass wir uns versammeln können. Zweckmäßige Räume ermöglichen uns, dass wir Angebote machen können. Kürstoren feiern, Gebetsstunden haben miteinander und so weiter. Ansprechende Räume, die ermöglichen eben, dass Gäste sich wohlfühlen. Schöngestaltete Räume, die vermitteln anderen Menschen, dass wir die Schönheit lieben, die Gott geschenkt hat. Und modern gestaltete Räume, die signalisieren, dass wir an die Zukunft glauben dürfen. Gebäude und Räume helfen uns, unsere Vision umzusetzen. Aber sie sind nicht unsere Vision. Unsere Vision sind Menschen, die eine Gemeinschaft so leben, wie sich Gott das gedacht hat und eben dadurch wie ein Segenstrom wirken, wo ein geistliches Ausdünns durchs Land kann wieder zum Blühen bringen. Und das ist auch Gottes Vision. Denn Gott Gott um Menschen. Und es ist ja Gott immer um Menschen gegangen. Er hat Erde geschaffen für uns Menschen. Er hat Menschen geschaffen, um uns mit seiner Liebe zu beschenken. Er hat uns seine Gebote gegeben, damit wir eben vom Bösen geschützt werden können. Er hat Adam und Eva nach dem Sündenfall verschont, weil er eben uns Menschen nicht aufgeben wollte. Und er hat ein Volk gewählt, um uns Menschen zurückzugewinnen. Und letztlich hat er seinen Sohn geschenkt, um uns alle zu retten. Bei Gott, bei all dem, ist ihm das um Menschen gegangen. Und darum hat er auch im Nehemia, mitten in diesem Baustress innen, von diesem Mauerbau und Wiederaufbau von Jerusalem, den Auftrag gegeben, Menschen zu zählen. Und ich glaube, das zeigt uns nochmal etwas anderes. Nämlich, dass Menschen zählen. Dass Gott, bei Gott, alle Menschen zählen. Die langweilige Liste im ersten Moment, die zeigt, es ist niemand ausgenommen worden, auch wenn ich nicht alle gelesen habe, um euch nicht komplett zu erschlagen. Es sind alle aufgeführt, weil bei Gott alle Menschen zählen. Und darum stehen auf dieser Liste von Nehemia alle Menschen, die zurückgekehrt sind. Sippenführer, Priester, Leviten, Tempeldiener, königliche Diener, Sklaven, Sänger und Musikanten. Alle sind auf dieser Liste gewesen, denn bei Gott schaffen alle Menschen auf die Liste von diesen Menschen, die zählen. Denn für Gott sind alle Menschen wertvoll. Sie sind alle wichtig. Und sie sind alle liebevoll, liebenswert. Für ihn sind alle wert, dass er ihnen Zeit schenkt. Dass er sie anhören tut. Dass er ihnen zur Seite steht. Dass er sie befreien tut. Und dass er sie retten tut. Denn Gott schafft alle Menschen auf die Liste von denen Menschen, die zählen. Auf Gottes Liste stehen nicht nur die Reichen und Schönen. Es stehen dort nicht nur die Begabten und Talentierten, nicht nur die Einflussreichen und die Mächtigen, die Intelligenten und die Starken, die Angesagten und die Hippen, oder die Menschen, die von allen gerne in Beschlag gelegt werden, wo man möchte in ihrer Gegenwart sein, wenn man irgendwie die Idee hat, dass von ihrem Glanz etwas auf einem selber abfärben wird. Bei Gott stehen alle Menschen auf der Liste von denen Menschen, die zählen. Auch die Menschen, die in den Augen von anderen Menschen eben angeschaut werden als Habenichts, als Loser, als Ewiggestrige, als Schwächling, als Zeitfresser, als Nervensäge. Bei Gott stehen alle Menschen auf der Liste von denen Menschen, die zählen. Auch die Verachteten, auch die Ausgestoßenen, die Abgeschobenen, die Vergessenen, die niemand beachtet. Denen, die alle aus dem Weg gehen, die gemieden werden, die man vergisst, wenn es dann eben niemand auf der Liste hat. Bei Gott schaffen alle Menschen auf die Liste der Menschen, die zählen. Und die Frage ist, wie sieht das bei dir aus? Wer schafft denn auf deine Liste der Menschen, die zählen? Wer schafft es bei dir auf die Liste der Personen, mit denen du schwätzen tust? Für die du Zeit aufwenden tust. Für die du ein offenes Ohr hast. Um die du dich kümmern tust. Für die du dich interessieren tust. Mit denen, dass du gern gesehen werden möchtest. Oder für die du bettest in dieser schwierigen Zeit. Die Leute, die auf dieser Liste stehen, von diesen Menschen, die für dich zählen, die sagen mehr aus als 1000 Worte. Die Personen, die auf dieser Liste sind, die sagen etwas über dich aus, über deinen Charakter, über deine Werte, über dein Lebensziel, über die Götzen, die du vielleicht in deinem eigenen Leben hast. Sie sagen etwas aus über deine geistliche Reife. Sie sagen etwas aus, ob du begriffen hast, wie Gott ist. Und sie sagen auch etwas aus, ob unsere Vision auch deine Vision ist. Schau mal deine Liste an, von diesen Menschen, was geschafft haben auf die Liste der Menschen, die zählen. Und das ist wie ein Spiegel, der dir sagt, wer du bist und was du für eine Vision für dich und für dein Leben hast. So ist es mir auch schon gegangen. Ich bin früher immer mit dem Zug auf die Lehrstelle gefahren. Und auf dem Bahnhof hat es noch nicht so viele Züge gegeben, so eine halbe Stunde oder eine Stunde ein, also alle miteinander vom Bahnhof. Und dort war ein Mädchen, das geistig behindert war. Das war ein Mädchen, der hat alle angequatscht, schon von weitem gerufen, hey, hallo, und so, hey, wie geht's, und so. Und sie war lästig. Es war peinlich für mich. Ich bin immer unterwegs in den selber genähten Klamotten, damit sie cool. Und ich habe natürlich dem Mädchen versucht, aus dem Weg zu gehen. Ich habe nicht gesehen werden mit ihr. Ich habe mich geschätzt, wenn sie bei mir gestanden ist und mich schon von weitem angerufen hat. Das Mädchen ist mir im Weg gestanden, mit den coolen Leuten zu sprechen, oder? Oder ein cooles Image zu pflegen. Und darum bin ich mich immer geschaut, dass ich dem Mädchen aus dem Weg gehen konnte. Oder ich habe vielleicht weggeschaut. Oder habe es einfach übersehen. Ja, das sagt auch etwas aus, wer man ist, was einem wichtig ist, was man für eine Vision hat für sich und seine Mitmenschen. Und das Traurige ist, man muss ja eigentlich sagen und nachdenken, Jesus könnte sich ja uns gegenüber auch so verhalten. Er hat ja allen Grund. Wir entehren seine Schöpfung, beschmutzen seine Heiligkeit, zerstören, was er mit Liebe erschaffen hat. Wir treten aber seine Geduld und Gnade mit Füßen, vergeuden seine Zeit, strapazieren seine Nerven, ignorieren seine ausgestreckte Hand zur Versöhnung. Also Jesus hat in allen Grund, uns von der Liste der Menschen, die zählen, zu streichen. Aber er macht es nicht. Denn Jesus liebt alle Menschen. Und darum zählt eben jeder Mensch. Und darum übersieht er auch kein Mensch. Auch nicht die Menschen, die vielleicht unsichtbar sind, wenn sie unscheinbar scheinen. Oder die, die sich selber unsichtbar machen, wenn sie sich vielleicht schämen oder wenn sie sich schützen wollen. Oder die Menschen, die für andere unsichtbar sind, weil man sie eben verachtet, nicht sehen will oder übersehen tut. So wie es Menschen gemacht haben mit dem Oberzöllner Zachäus. Die Geschichte von Zachäus in der Bibel, das ist die Geschichte von einem Mann, der sein eigenes Volk hier hatte. Gestrichen voll von ihm und sie haben ihn nicht mehr gesehen. Und sie haben ihn wollen übersehen. Und es ist auch eine Geschichte von einem Mann, wo Jesus eben nicht übersehen hat. Und die Geschichte möchte ich euch jetzt vorlesen. Hier steht im Lukas 19 und ich lese euch jetzt Vers 1 bis 7. Als Jesus durch Jericho zog, liefen viele Menschen zusammen. Unter ihnen war Zachäus, der Oberaufseher über alle Zolleinnehmer. Er war sehr reich. Zachäus wollte Jesus unbedingt sehen, aber er war sehr klein und niemand machte ihm Platz. Da rannte er ein Stück voraus und kletterte auf einen Maulbeerbaum, der am Weg stand. Von hier aus konnte er alles überblicken. Als Jesus dort vorbeikam, entdeckte er ihn. Zachäus, komm schnell herunter, rief Jesus. Ich möchte heute dein Gast sein. Im Nu war er vom Baum herunter und nahm Jesus voller Freude mit in sein Haus. Die anderen Leute empörten sich über Jesus. Jeder weiß doch, dass Zachäus nur durch Betrug reich geworden ist. Wie kann Jesus nur dieses Haus betreten? Der Zachäus, der ist von den Einwohnern von Jerusalem, von Jericho, bewusst übersehen worden. Weil sie ihn nicht heute wollen sehen. Sie haben ihn verachtet, weil er eben gemeinsame Sache gemacht hat mit den Römern. Er hat sein eigenes Volk ausgebeutet. Und er hat sich am Elend von anderen bereichert. Und darum ist auf der Abschussliste gestanden von den Juden. Aber bei Jesus ist er auf der Liste gestanden von denen Menschen, die zählen. Und darum hat er ihn nicht übersehen. Obwohl er klein ist, obwohl er sich auf dem Baum oben, eigentlich außerhalb vom Blickwinkel von Jesus befunden hat. Und er hat ihn auch nicht übersehen, obwohl er genau gewusst hat, dass es noch einen Stunk gibt mit den religiösen Führern im Volk. Aber Jesus hat ihn nicht übersehen. Er ist nicht vorbeigegangen, er ist stehen geblieben, er hat aufgeschaut und hat den Zachäus bewusst angeschaut. Denn für Jesus ist jeder Mensch wichtig. Jeder Mensch ist ein Mensch, der zählt. Und darum übersät er keinen. Ob bewusst oder unbewusst. Jesus übersät keinen. Und wenn wir unsere Vision leben und umsetzen, dann kommt es eben auch darauf an, dass wir so eine Sicht für Menschen haben. Dass wir Menschen auch so begegnen, wie Jesus dem Zachäus begegnet ist. Und darum stellt sich da an dieser Moment die Frage, gibt es in deinem Leben, in deinem Alltag auch Momente, wo du das Tempo abnimmst, nicht vorbeiläufst und Menschen bewusst in dein Blickfeld holst? Zum Beispiel die Verkäuferin, die mit Reklamationen gekämpft hat und zugedeckt wird. Lieferanten, die unter Termindruck sind, wie blöd. Arbeitskollegen, die Angst haben, ihre Arbeitsstelle zu verlieren. Mütter, die momentan komplett zugedeckt sind und überfordert mit den Kindern heim und ein Ghetto. Senioren, die mit Einsamkeit kämpfen haben. Ein Chef, der nicht weiss, wie er die Krise übersteht. Ein Bettler am Strassenrand. Nimmst du die Leute in dein Blickfeld? Nimmst du dir Zeit, um Menschen in der Gemeinde, in unserer Gemeinde, bewusst wahrzunehmen? Gäste im Gottesdienst, wo leicht verloren, da stehen am Schluss? Single oder Ehepartner, die ihren Glauben allein leben? Jugendliche, die gefördert werden müssen? Unscheinbare Personen, die sich mit ihren Gaben durchaus einbringen könnten. Jemand, der vielleicht in einer Glaubenskrise ist. Oder jemand, der Ermutigung braucht. Ob unsere Vision Gestalt überkommt, die hängt davon ab, ob wir Menschen sehen oder übersehen. Und Menschen kann man ja bewusst oder unbewusst übersehen. Man kann sie unbewusst übersehen, wenn man zu sehr mit sich selber beschäftigt ist. Man ist einfach beschäftigt mit seinen Sorgen, mit seinen Plänen, mit seiner Arbeit, mit seinen Herausforderungen, mit seiner Krankheit. Und man hat einfach keinen Blick für andere Menschen. Also man kann Menschen unbewusst einfach übersehen, aus Unachtsamkeit. Und man kann natürlich Menschen bewusst übersehen. Indem man ihnen aus dem Weg gehen will, wenn man vielleicht Streit hat oder sie einem einmal verletzt. Oder wenn man einfach ein Deutsch darauf gibt, was ihre Meinung ist, zum Beispiel in Sitzungen, wirst du einfach übergangen, übersehen. Oder wenn er keine Zeit will verschwenden, vielleicht eine Nachbarin, die nervig ist, eine Hilfe erzählt und die hast einfach gar keine Lust dazu zu hören. Jemand, der dir immer sein Jammer und seine Klagen bringt. Oder zum Beispiel jemand, der dich im Tagesablauf stören tut und dann gehst du einfach nicht ans Telefon oder machst du einfach die Türen nicht auf. Oder zum Beispiel Menschen, die man eigentlich nicht möchte, dass sie mitschaffen, oder dass man sagt, euch eigentlich Wichtiges zu tun, als mich mit dieser Person hier abzugeben. Ob unsere Vision Gestalt überkommt, das hängt davon ab, ob wir Menschen sehen oder übersehen. Und die Frage ist, sehst du Menschen in deinem Umfeld? Übersehst du Menschen? Wer übersehst du? Und nochmal eine andere Frage ist, wirst du übersehen? Hat man dich schon übersehen? Das ist mir auch schon passiert. Bei meiner Mutter eingeladen gesehen, zu einem Besuch, alle Studenten, so, sie hat ja dort vorher auch noch studiert, Wirtschaft. Die haben austauscht miteinander, gesprächelt, mit von der Uni berichtet, andere Themen angedingselt. Und ich und Susi sind daneben gestanden, wie irgendwelche Fremdkörper. Komplett übersehen. Und ich kann euch sagen, also, das habe ich einmal gelernt. Wenn jemand einen akademischen Titel erwähnt, heisst es noch lange nicht, dass er Anstand hat. Und das andere, ich habe mich versucht, in die Konversation einzubringen. Haben zu irgendetwas gesagt, einen Input gebracht. Ich bin einfach übergangen worden. Und ich kann mir sagen, die intellektuelle Bande hat mich komplett ignoriert und übersehen. Aber ich kann euch sagen, das ist nicht einfach nur, wenn es irgendwelche Intellektuellen sind. Das können auch andere sein. Wir haben an einer Kampagne vom Dorf, Verein Dorfleben mitgemacht im letzten Sommer, wo man bei den Leuten zum Grillen gegangen ist und dann sind wir bei Nachbarn gewesen und sind dort vorbeigegangen und wir sind dort gestanden, wie bestellt und nicht abgeholt. Die Gastgeber haben weder guten Tag gesagt noch sonst irgendetwas. Ich habe gemeint, ich sei im falschen Film. Also ich bin mir noch nie so neben den Schuhen gekommen und ich habe mutig gesagt, wo wir heim sind, das müssen wir nicht machen. Ja? Vielleicht ist es dir auch schon so gegangen, dass du übersehen worden bist. Das ist auf Deutsch gesagt ein richtiges Scheißgefühl. Das ist übel. Das kann demütigend sein. Das kann schmerzhaft sein. Eine Übelgeschichte. Das kann sich in deinen Gedanken eingraben, wenn das irgendwann mal öfter passiert. Und das kann ein Lebensgefühl geben. Sich als Lebensgefühl einbrennen, wenn das regelmäßig geschieht. Aber ich habe heute Morgen die gute Nachricht zu sagen, wenn dich Menschen auch übersehen, bewusst oder unbewusst, Jesus überseht dich nicht. Denn du bist auf der Liste von den Menschen, die für ihn zählen. Du stehst dort, weil nämlich in den Augen von Jesus alle Menschen zählen. Wenn sie wertvoll sind. Und darum zählst auch du für Jesus. Weil auch du wertvoll bist. So wertvoll, dass er bereit ist, sein eigenes Leben für dich zu geben. Und dann kannst du sicher sein, wenn er bereit ist, das zu machen, dass er dich nicht übersieht. Jesus übersieht dich garantiert nicht. Und das ist etwas, wo kannst du aus dieser Liste ziehen, aus dieser langweiligen, mit diesen Zahlen und Namen, die man kaum aussprechen kann. Jesus überseht dich nicht. Aber die Frage ist, wie ist das bei dir? Ist das bei dir auch so, dass du Jesus nicht übersehst? Steht denn Jesus überhaupt auf der Liste von diesen Leuten, Personen, die zählen bei dir? Hast du einen Blick für ihn? Oder wirst du ihn aber übersehen? Sehst du Jesus? Wie der Zachäus, er hat ihn unbedingt gesehen. Und wo ihn Jesus angesprochen hat, hat er ihn eingeladen, zu sich heimzukommen. Und wenn das bei dir auch so ist, und du sagst, nein, ich möchte Jesus nicht übersehen, ich möchte ihn bewusst sehen und einladen. Gerade in dieser Phase, dieser schwierigen Zeit, wo wir drinstecken, dann motiviere ich dich jetzt mit mir, mitzubeten. Ja, Jesus, ich danke dir, dass du uns nicht übersehst. Ich danke dir, dass wir auf der Liste stehen von den Menschen, die zählen für dich. Und ich bitte dich, schenk du uns eine Sicht, wie du raus hast, dass unsere Menschen in unserem Umfeld auch zählen für uns. Ich danke dir, dass du in dieser Zeit von dieser Krise mit uns bist, dass du uns treibst und dass du uns auch willst zum Segen setzen für andere Menschen. Amen.